Guten Morgen miteinander. Ich mache heute etwas Gefährliches. Ich fange eine neue Predigserie an. Und das auf meinem Alter. Oder so spät in Rennzeit. Wer weiß, ob die noch fertig wird. Ausgerechnet über den Prophet Zacharia. Das ist ein Buch, das hat mir eigentlich bis jetzt nur ein Problem gemacht. Ich habe das nie verstanden. Zacharia dünkt mich extrem kompliziert, schwierig. Und irgendwann, vor 15, 20 Jahren, habe ich mir mal ein Büchli gekauft und habe gedacht, das ist gut, Büchli, ein kleines über Zacharia, nicht zu gross, mal schauen. Heim genommen, daheim am Anfang ein bisschen gelesen, hat man nicht viel gesagt. In der Mitte ein bisschen gelesen, hat man noch weniger gesagt. Am Schluss ein bisschen gelesen und dann habe ich es vorgeschossen. Das mache ich sonst mit keinen Büchern. Aber es hat mir nicht gepasst. Dann, hey, Matland, Zacharia ist ganz sicher nicht für mich. Also, lassen wir es sein. Und letztes Jahr, irgendwann Spätsommer, Anfang Herbst, bin ich wieder in den Propheten gewesen und komme natürlich da zum Zacharia. Und dann hat es mich aufgeregt. Dann habe ich gedacht, so, jetzt will ich es wissen. Es kann doch jetzt nicht einfach so weitergehen. Und dann habe ich angefangen, Kommentare kaufen, Kommentare lesen. Ich habe zwei Männer, zwei Brüder da in der Gemeinde gefragt, habt ihr Bücher zum Zacharia? Und jeder hat mir zwei gebracht. Dann hatte ich noch vier mehr gehabt. Und mittlerweile fange ich es an, ein bisschen zu verstehen. Und warum wage ich mich jetzt gerade an eine Predigserie für so etwas? Weil ich der Zacharia viel zu lange nicht verstanden und sträflich vernachlässigt habe. Das ist schlimm. Zweitens, weil Gott durch Zacharia uns so viel zu sagen hat, dass wir das Buch unbedingt anschauen müssen. Und drittens, weil er so aktuell ist, weil er in unser Leben hineinredet. Er redet ins Leben der Juden, aber auch in unser Leben der gläubigen Christen. Und er redet über den Messias, wo er da war auf dieser Erde, und er redet über die Zukunft, wenn er wiederkommt als Herr. Es gibt Kommentatoren, die sagen, kein Prophet ist so komplett und so tiefschürfend wie der Zacharia. Und darum haben ihn auch nicht verstanden. Und darum habe ich gefunden, wow, wenn ich den jetzt lese und anfange so ein bisschen Kommentare lesen, dann sagt mir immer wie mehr. Und vor allem, das ist wie Ermahnung und Trost in der Endzeit. Eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Ermahnung. Dass wir an Gott festhalten, auch wenn die Zeiten schwer werden. Dass wir wirklich am Wort Gottes festhalten, weil das ist ewig, der Rest vergeht. Aber dass wir ganz sicher sein können, da drin finden wir enorm viel Trost. Es ist sagenhaft. Und so tauchen wir jetzt zusammen ein ins Jahr 520 vor Christus. Es ist gerade nach der babylonischen Gefangenschaft. Die sind schon etwa knapp 20 Jahre zurückgekommen. 18 Jahre vielleicht ist es her, dass die ersten Juden zurückgekommen sind, haben dürfen zurückkommen unter dem Kyrus. Der hat es erlaubt. Und dann haben sie angefangen, am Tempel ein bisschen anfangen zu bauen, aber weil die Völker darum eine Angst gemacht haben, haben sie wieder aufgehört und 16 Jahre lang nicht mehr am Tempel gebaut. Der Altar ist gestanden, der Tempel nicht. Die Mauern von Jerusalem schon gar nicht. Die sind dann noch einmal viel später gebaut worden. Aber im Bibeltext steht nicht 520 vor Christus. Es steht simpel, einfach im achten Monat des zweiten Jahres des Darius. Jetzt wird nach heidnischen Königen gezählt. Darius ist ein Perserkönig. Wenn wir Jesaja 1 lesen, dann heisst es: Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Damals hat man nach judäischen Königen gezählt. Und jetzt, im Zacharia, zählt man nach heidnischen Königen. Wir sind in der Zeit der Heiden. Die Zeiten der Heiden haben angefangen mit der Wegführung aus dem Land durch den Nebukadnezar, mit der Gefangenschaft in Babylon oder mit dem Exil. Und der Lukas schreibt etwas ganz Besonderes über die Zeiten der Heiden. Sie werden fallen, Juden, durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Er sagt das irgendwann vor 70 nach Christus, vielleicht 50 nach Christus. 70 nach Christus hat der Titus, damals noch nicht Kaiser, dann war es, glaube ich, noch der Vespasian, hat er Jerusalem erobert, den Tempel zerstört, im Jahr 70 nach Christus. Und die Juden sind tatsächlich unter alle Heiden, unter alle Völker zerstreut worden und sind dann fast 2000 Jahre zerstreut geblieben über die ganze Erde. Es hat allerdings nie eine Zeit gegeben, wo es im Land Israel keine Juden hatte. Das hat es nie gegeben. Dort hat es immer auch Juden gehabt. Die Zeiten der Heiden fangen also an mit der Wegführung von Israel, von den Juden, nach Babylon. Und sie hören auf, wenn Jesus Christus zurückkommt. Erst dann, am Ende der Trübsalszeit. Dann ist die Zeit fertig, wo Jerusalem von den Heiden zertreten wird. Wird ja jetzt auch wieder. Das war immer eine schwierige Zeit gewesen. Übrigens ist das eine Zeit, wo ich muss sagen, die ist nicht nur für die Juden schwierig. Die Zeit der Heiden ist auch für Christen schwierig. Es ist eine gottlose Zeit. Es ist eine Zeit ohne Gottesfurcht. Es ist eine Zeit, wo die Menschen alles selber machen wollen, wo Christen unterdrückt werden, wo Juden vor allem unterdrückt werden. Es ist ganz schlimm. Gehen wir mal in den Bibeltext. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechias, des Sohnes Itos, den Propheten, folgendermaßen: Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten? Leben die ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen: Wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er auch uns vergolten. Mal bis daher, die ersten 6 Verse, die versteht man noch einigermaßen. Das geht noch. Dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber wir wollen die ersten 6 Verse gut miteinander anschauen. Und wer jetzt sehr konzentriert mitgelesen hat, sagt sich vielleicht: Moment, da ist doch ein Widerspruch drin. Es heisst: Kehrt doch um von euren bösen Wegen. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich. Also gut, die Väter haben nicht gehört. Offenbar nicht umgekehrt. Und dann lesen wir kurz vor dem Schluss: So dass sie umkehrten und sprachen. Ja, haben sie jetzt umgekehrt oder haben sie jetzt nicht umgekehrt? Ist ganz einfach. Natürlich haben sie umgekehrt, aber etwa 3-4 Generationen zu spät. Die das Wort gehört haben von den Propheten, wenn ihr nicht umkehrt, passiert das und das, die haben nicht umgekehrt. Und dann sind sie halt umgekommen. Erst 2-3 Generationen, manchmal 4 Generationen später, haben sie gekehrt, weil sie gemerkt haben: Ohne Gott laufen wir ins Chaos. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Wir müssen zurück, wir müssen umkehren zu Gott. Leider immer so 2-3 Generationen zu spät. Ist eigentlich schlimm. Und jetzt, wenn wir das anschauen, dann dürfte mir das sagenhaft, der erste Vers da in diesem Sacharja. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius. Wow, eben, schon eine Ermahnung. Passet auf, wir sind jetzt in der Zeit der Heiden. Es geht böse auf dieser Welt. Jetzt wird Jerusalem zertreten werden. Aber kommt sofort der Trost. Er ging das Wort des Herrn. Obwohl es jetzt eine Zeit ist, wo Heiden das Sagen haben, redet Gott immer noch zu denen, die hören wollen. Aber man muss schon wollen. Und das ist noch wichtig. Ich denke, das geht für uns Christen genau gleich, oder? Wir müssen wollen aufs Wort Gottes hören. Unbedingt. Wir müssen es lesen. Danke seid ihr da. Ihr kommt für euch in die Predigt. Das ist richtig. Wir brauchen eine Auslegung. Wir brauchen, um das Wort zu kommen. Wir brauchen eine Mahnung. Wir brauchen Trost. Weil das Wort des Herrn ergeht. Auch heute. Es kommt zu uns. Gott redet. Und wie? Das ist sagenhaft, wie Gott redet. Wenn man die drei Namen anschaut. Zacharia heisst, der Herr gedenkt. Das ist ein Trost. Der Herr denkt an dich, der vergisst dich nicht. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, er hätte dich vergessen. Aber nein, das stimmt nicht, er vergisst uns nicht. Und dank dieser Gewissheit sind wir geborgen in ihm. Und wir lesen im Neuen Testament, sind wir untreu. So bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu, der redet zu uns. Und wir dürfen wieder zu einem umkehren. Berechia heisst, der Herr hat gesegnet. Und das ist noch schön, steht das in der Vergangenheitsform. Der hat schon gesegnet. Heute haben wir das Abendmahl gefeiert. Wir denken an den Opfertod von Jesus Christus, der grösste Segen für die Welt überhaupt je. Das passiert schon lange. Wir sind Gesegnete. Wir sollen es annehmen. Das ist die Frage. Nehmen wir Gottes Segen und Vergebung an? Das ist eigentlich die Frage, oder? Und dass Gott uns schon gesegnet hat, steht auch im Römerbrief 5,8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht gewartet, weiss ich denn echt oder weiss ich nicht. Er hat es einfach gemacht und jetzt dürfen wir es annehmen. Wir dürfen Buße tun. Wir dürfen Vergebung annehmen. Und wir dürfen die Führung von unserem Leben Gott anvertrauen, in seine Hände legen. Das dürfen wir alles machen und ihm dienen. Und dann werden wir gesegnet, wir sind schon gesegnet und denken immer daran. Segen ist nie etwas für die Ego-Pflege. Vor langer, langer Zeit. Wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre hat man aber vor einer Ego-Fuhr geredet. Ich weiß nicht, ob das bei den Jungen noch aktuell ist. Eine Ego-Fuhr, oder? Wenn etwas gehst, go feiern, irgendwie sagen, ist immer etwas, das überkommt, für das es durch die Türe fließt, zu anderen. Sagen muss weitergeben. Das sollen wir machen. Wenn wir gesegnet sind, sollen wir davon reden und es anderen weitergeben. Und dann kommt noch der letzte von diesen dreien, der Ito. Zur festgesetzten Zeit. Und das könnte jetzt eben ein bisschen unser Problem sein, oder? Wir hätten Gebetserhörungen, oder soll ich sagen, die Erfüllung von unseren persönlichen Wünschen, lieber gestern als morgen. Unser Zeitplan geht manchmal mit dem Zeitplan von Gott nicht so auf. Und wir haben das Gefühl, Gott kommt ein bisschen spät. Ich sollte es doch jetzt haben. Ich habe jetzt mein Problem und ich brauche jetzt die Erhörung und sie kommt nicht. Aber der Ido sagt uns, doch, Gott handelt. Er hat seine Zeiten und dann handelt er. Es ist verrückt. Irgendwo durch sind wir da, lesen wir einfach in der Bibel. Ah ja, gut, im 8. Jahr vom Darius, ist gut, im 2. Jahr, 8. Monat, im 2. Jahr. Okay, stand sie. Ja was, okay. Das ist nach 70 Jahren Exil in Babylon. Die haben vielleicht manchmal gedacht, wenn endlich hört die Gefangenschaft auf. Eine Strafe, 70 Jahre. Da musst du warten. Aber Gott hat seine festgesetzten Zeiten. Und eins dürfen wir ganz sicher wissen. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht so spüren. Aber Gott führt mit Liebe. Er hat einen Zeitplan und er hält sich an den. Er hat seine festgesetzten Zeiten und wir müssen Vertrauen und Geduld üben. Aber wir dürfen ganz sicher wissen, Gott denkt an uns, Gott hat uns gesegnet und er hat seine Zeiten. Einfach Vertrauen. Und damit wir in Genuss überkommen vom Segen Gottes, von seiner Vergebung, von dem, dass er an uns denkt, ist vor allem eins wichtig. Gehorsam. Gott gegenüber gehorsam sein. Denn, wie heisst es da weiter im Text? Denn das Wort des Herrn erging folgendermaßen. Und was sagt er als erstes? Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Das ist jetzt nicht gerade ein Trost. Das ist eine Ermahnung. Passet auf. Das trifft mich und das macht mich nachdenklich. Der Gott, der an uns denkt, der Gott, der uns segnet, der seine festen Zeiten hat, der kann auch sehr zornig sein. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten daran denken. Sein Zorn ergießt sich in Gericht über eine Menschheit, die ihn ablehnt. Schon immer so gewesen, wird sich in der Endzeit verschärfen, besonders gegen die Finde von Israel, auch gegen Israel, wenn sie sich nicht ihm zuwenden. Aber die Botschaft von Zacharia ist vor allem eine Botschaft vom Trost. Allerdings lässt sich die Ermahnung eben nicht aus, und das finde ich sehr gut so, dass man Gott auch sieht, dass er eben richten kann, weil er ist gerecht. Und dann muss er manchmal richten. Aber er will vor allem retten und wieder aufrichten. Das will er machen. Und um die Wiederaufrichtung geht es im Buch von Zacharia. Der Tempel wird dann tatsächlich gebaut und fertiggestellt. Das können wir lesen, dank dem Haggai und dem Zacharia, die dem Volk Mut machen, weil Gott ihnen mutmachende Botschaften gibt für sein Volk. Die 70 Jahre Gefangenschaft sind abgelaufen. Und jetzt sind einige Juden zurückgekommen, leider eben nur etwa 50'000. Ist natürlich schwierig, in ein Land zurückzukehren, das zerstört ist durch Kriege. Ich habe letztens in der Tagesschau über Syrien gesehen, dass die Syrer unter der Zeit von Assad in die Türkei geflohen. Andere anderswoher. Die, die in der Türkei waren, etwa 1 Million von denen sind jetzt zurückgekehrt. Nach Syrien, in ihr Land, weil der Assad nicht mehr da ist. Und dann haben sie einen von denen kurz interviewt. Der ist neben einem Steinhaufen gestanden. Und er hat gesagt, das war mein Haus. Und es hat dort noch Haufen Steinhaufen gehabt, aber kein Haus mehr. Er hat gesagt, das war mein Dorf. Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat mich getroffen. In meinem Dorf gibt es nicht einmal mehr eine Bäckerei. Verstehst du, die elementarsten Grundnahrungsmittel kannst du nicht mehr kaufen. Es hat nicht mehr nichts. Nicht einmal mehr ein Brötchen. Das ist verrückt. Und den Juden ist es so gegangen. Die dürfen hey, ja was heisst das? In die Steinhäufen. Es liegt alles am Boden. Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist zerstört, es ist alles kaputt. Es ist verbrannt, die Mauern stehen nicht mehr, die Stadtmauern. Die Tore sind schon lange nicht mehr da, sie verbrannt. Es ist nichts mehr da. Und jetzt kannst du hey, aufbauen. Allerdings, wenn man im Buch Esra liest, da hat es interessante Briefwechsel zwischen Perserkönigen, manchmal auch Juden und manchmal den Völkern ringsum, die denen wehren wollen. Und die Briefwechsel, die sind sehr interessant zu lesen. Und der sagt einmal, ich weiss nicht mehr, ob der Kyrus oder der Darius, Momol, es ist den Juden erlaubt, weiterzubauen. Und jetzt befehle ich in meinem ganzen Reich, dass man den Juden Gold gibt, Silber gibt, Stiere gibt, Schafe gibt, Ziegen gibt. Die müssen ihren Opferdienst machen können. Stein und Holz, die müssen den Tempel aufbauen. Weil der Gott der Juden wohnt in Jerusalem, sagt der Perserkönig. Sagenhaft. Und wenn man solche Briefwechsel liest, dann merkt man, jawohl, Gott segnet. Und er hat seine Zeiten. Und dann kommen sogar Steine und Holz und Gold und Silber und ganze Tierherden, dass man Gott wieder opfern kann. Das ist fantastisch. Gott greift zu seiner Zeit schon ein. Dass es verwüstet ist, liest man auch im Nehemia, der ist etwa 60 Jahre später noch gekommen, hat die Mauern aufgebaut, der Tempel ist dann schon gestanden, schon lange. Wieder ein paar Jahrzehnte. Und er hat mal von Rückkehrern von Jerusalem, die zurückgekommen sind, gesagt, wie geht es meiner Stadt? Und sie haben ihm das gesagt, ja, liegt alles in Trümmer und die Mauern stehen noch nie und es ist gefährlich, weil die Finden können rein wie nichts, oder? Keine Stadtmauern. Und dann war er traurig gewesen, und sein König hat das gemerkt, er war Mundschenk gewesen, und der König hat ihn gefragt, Nehemia, warum bist du traurig heute? Hat er gesagt, warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore von Feuer verzehrt sind. Ist alles kaputt. Immer noch. Obwohl sie am Aufbau sind. Und jetzt sind die 50'000 dort und bauen und machen und lösen wieder sein. Der Haggai hat eine Botschaft, die sich an das Gewissen richtet vor allem. Weil plötzlich, als er auftritt, sagt er, wieso wohnt ihr schon in schön täferten Häusern? Eure Häuser habt ihr aufgebaut und schön gemacht und der Tempel liegt noch am Boden. Geht doch nicht. Und der Zacharia kommt und sagt, Gott hat versprochen, dass der Zerubabel, der, der euch zurückgeführt hat, der Statthalter, der hat den Grundstein gelegt jetzt neu zum Tempel und der wird ihn auch vollenden. Und tatsächlich, 4 Jahre später, ist der Tempel gestanden. Er macht Mut und er tröstet und er sagt, das kommt. Aber wie macht er Mut? Seine Botschaft ist eigentlich Grundbotschaft von allen Propheten. Und gleichzeitig mein Hauptgedanke heute, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich denke, auch für uns gläubige Christen ist es gut, auch wenn wir gut unterwegs sind mit Gott, das ist wichtig, dass wir immer wieder daran denken, hoppla, ich kann mich zwischen ein bisschen verlaufen oder irgendetwas gelustet mir und ich bin eben aus, ich muss wieder mal umkehren zu Gott. Darum, weil Gott über die Väter so zornig war, sagt zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Es ist schon ganz verrückt, wie der Zacharia da einfach drauf beharrt. Wer redet der Herr der Heerscharen? Was sagt er? Kehret um. Zu mir. Zu wem? Zum Herrn der Heerscharen. Und das macht er dann. Dann kehrt er sich auch um zu uns. Wer? Der Herr der Heerscharen. Es ist der ganz grosse Gott, der das sagt und das will. Und das kehrt um zu mir. Wir nennen das heute Bekehrung. Das ist eigentlich Bekehrung. Du bist auf deinem Weg, du läufst selber nach deinem Willen irgendwie und plötzlich merkst du, oh, das ist eigentlich gar nicht so gut und es gibt noch einen Gott. Und wenn du Erkenntnis hast und umkehrst zu Gott, dann bekehrst du dich eben. Dann kehrst du um auf deinem Weg und folgst Gott nachher. Das ist ganz wichtig. Wer ist es? Der Herr, der Heerscharen. Er ist der Herr vom Himmel, von den Heerscharen, die am Himmel sind. Herr des Himmels, Sonne, Mond und Sterne werden im 5. Mose so genannt. Wobei dort auch noch die Warnung kommt, bett die nicht an. Tu nicht Sonnen und Sternen und so anbeten. Bett Gott an, nur Gott. Er ist auch der Herr über alle Engel her. Im Psalm 148,2 steht, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Oder in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, oder? Plötzlich sind beim Engel, bei den Hirten auf den Feldern in Bethlehem, die Menge der himmlischen Heerscharen gewesen, die lobten Gott und sprachen. Über die ist Gott auch Herr. Er ist aber auch Herr über sämtliche Armeen und Generäle und Soldaten von dieser Erde. Was nicht heisst, dass die nur machen, was Gott will. Überhaupt nicht. Jeder Soldat, ob er ganz klein ist, nur ein Tätow, wie wir alle gesagt haben, oder ob er General ist, ist verantwortlich für jede von seinen Handlungen. Das sind wir uns manchmal gar nicht bewusst. Ob ich foltere, ob ich töte, ob ich vergewaltige, ob ich was auch immer mache, ich bin verantwortlich. Das ist meins. Das entscheide ich. Man kann nicht sagen, Gott ist brutal und ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Wir lesen dann noch mit diesen Hörnergeschichten, da, die dann kommen, ein bisschen später, dass Gott die Armee, die zu heftig strafen, auch wieder straft. Weil er sagt, so dann doch nicht. Man ist verantwortlich für seine Handlungen. Ja, Gott ist schon der Herr über alles. Das merkt man am Schluss von der Bibel. Offenbarung 6, ganz interessant. Die Könige und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen verbargen sich in den Felsenklüften vor dem Zorn des Lammes. Die haben plötzlich erkannt, jetzt ist der Zorn Gottes, jetzt haben wir keine Chance mehr. Und ganz am Schluss, Offenbarung 20,9, es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Sämtliche Armeen, die gegen Jerusalem aufmarschiert sind, werden einfach verzehrt. Der Zacharia selber gibt uns noch Definitionen, zwei gute, wer das ist, der Herr der Heerscharen. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt, das ist über das ganze Universum her, und die Erde gründet, das kleine Kugel da, wo wir drauf leben im Weltall, und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet, der kennt die ganz persönlich. Der Herr, der gross ist über alles und der dich selber kennt, das ist der Herr der Heerscharen. Der Herr wird König sein, oh, das ist Zukunftsmusik, he? Über die ganze Erde. An jenem Tag, übrigens ganz ein interessanter Ausdruck, an jenem Tag, der kommt, glaube ich, im Kapitel 2 das erste Mal vorne lang nicht mehr, und ab Kapitel 9 häuft sich das. An jenem Tag wird das und das passieren. An jenem Tag ist das. An jenem Tag kommt das. Ja, genau, das kommt. Da wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Nicht mehr von Allah, nicht mehr von Buddha, nicht mehr von Maria, nur der Herr. Sein Name wird der Einzige sein. Es ist ganz gross, was der Zacharia da uns sagt. Und der Herr, der so mächtig ist über alles, der sagt uns, wenn ihr umkehrt, dann kehre ich mehr euch zu. Kannst du dir das vorstellen? Der Herr vom Universum wendet sich dir zu. Ganz persönlich. Das ist sagenhaft. Wir haben Zugang zum mächtigsten Herr. Ich nehme nicht an, dass ich mal den Putin oder den Trump oder den Xi Jinping besuchen kann. Ich habe keinen Zugang. Ich bin jetzt kleiner. Aber Gott, ich habe Zugang. Das ist sagenhaft. Ich darf beten, ich darf zu ihm reden. Und das führt mich jetzt, weil er der ist, der uns zwar segnet, Zacharia, an uns denkt, Zacharia, der uns segnet, Berechia, der handelt zur festgelegten Zeit, Ido, das ist eben der Herr von der Geschichte. Er hat alles in der Hand und darum müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, der ist ein bisschen kürzer. Lesen noch einmal hier der Schluss. Seid nicht wie eure Väter. Diese Ermahnung sollen wir auch ernst nehmen. Je nachdem, wie unsere Väter es waren, denen die frühen Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um, die kommt immer wieder, die Botschaft, von euren bösen Wegen, von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind sie nun, eure Väter? Und die Propheten leben die ewig, aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten, nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Gottes Wort trifft ihn. Er macht das. Und dass das für uns gilt und wir neutestamentliche Christen das auch sollen ernst nehmen, lesen wir spätestens im Galater 6,7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir haben Gott, der richtet, weil er ist gerecht. Und jetzt haben wir die Chance, dass sein Gericht auf Jesus gefallen ist, am Kreuz. Und darum haben wir Vergebung. Und darum kommen wir nicht mehr ins Gericht. Aber sonst wird uns sein Gericht treffen. Niemand kann sich ungestraft über Gottes ewige Worte wegsetzen. Meine Überschrift über alles heisst Ermahnung und Trost in der Endzeit. Wir haben die Ermahnung, dass Gottes Wort absolut sicher eintrifft. Alles wird sich wörtlich erfüllen. Der allmächtige Herr von der Heerscharen steht dazu. Und darum ruft er uns auch heute noch zu: Kehrt um zu mir. Und sie Trost: Ich denke an euch, ich habe euch gesegnet und ich handle schon zur festgesetzten Zeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum denke ich, es ist ein Gericht Gottes, der Klimawandel. Das hat mehr mit unseren Sünden zu tun als mit dem CO2. Das ist meine persönliche Meinung. Aber seine Worte werden nicht vergehen. Auf das will ich trauen. Ob es jetzt CO2 ist oder nicht, kann man gleich sein. Aber was seine Worte sagen, das kann man nicht gleich sein. Das ist wichtig. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du ermahnst uns immer wieder durch dein Wort. Und da die Worte von Zacharia, die sind manchmal hart, aber auch klar. Wir sehen den Gott, der will trösten, der will wieder aufrichten, der sein Volk wieder heimführt in sein Land, der ihnen hilft, dass sie können Wiederaufbau machen. Aber du hast sie auch gestraft, 70 Jahre lang. Du warst über ihre Väter sehr zornig gewesen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Juden manchmal ein halsstarriges Volk sind, dann müssen wir eingestehen, muss ich mir. Manchmal habe ich auch einfach einen harten Kopf. Möchtest du mir auch das vergeben und mir schenken, dass ich auf dem Weg mit dir bleibe? Träg du uns durch, schenk, dass wir wirklich immer wieder, wenn wir von dir ein bisschen wegkommen, zu dir umkehren. Nicht irgendwo her, sondern zu dir. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Danke, gibst du uns die Gelegenheit. Amen.